Willkommen beim Studi-Podcast von PH Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PH Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe haben angefangen. Moderation: Michael Gerber, Technik: Gino Knöpfel.
Herzlich willkommen zur 17. Episode vom Studi-Podcast von PH Bern. Ich begrüße wie immer Alina Labrocca und Ariel Schranz und heute als Gast der Gerhard Stähli.
Hallo.
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 Gerhard, du bist Berater und Dozent am Institut für Weiterbildung und Dienstleistungen von PH Bern und ich habe gelesen auf der Website, deine Arbeitsschwerpunkte sind Kommunikation in herausfordernden Situationen, Zusammenarbeit mit Eltern, Schulleitungen, Schülerinnen und Schülern und im Team, Gesundheitserhaltung, Persönlichkeitsentwicklung und Konflikt- und Krisenbewältigung. Ziemlich viel. Wir sind gespannt, was du uns kannst beitragen als Gast. Heute geht es darum, um die Frage, was das Beratungsteam von PH Bern den Lehrpersonen kann bieten, aber auch um die Frage, was das Forum für Lehrpersonen interessant macht. Heute geht es darum, dass wir darüber reden, was hilft, dass Lehrpersonen lange im Beruf bleiben können, dass sie nicht ausbrennen oder dass sie überhaupt gesund bleiben. Das Forum für Lehrpersonen und Beratung sind eng miteinander verzahnt. Du, Gerhard, hast im Vorgespräch gesagt, dass du mehr als 60 Mal schon hast im Forum Auskunft gegeben hast. Auch über das wollen wir dir reden. Bevor wir aber zum Schwerpunktthema kommen, möchte ich von Alina und von Ariel hören, wie es euch so in den letzten Wochen ist gegangen. Ist irgendetwas speziell passiert, was ihr hier loswerden
wollt? Ja, ich bin im Moment gerade in der Vorbereitung fürs Lager. Das nimmt sehr viel Platz ein in meinem Alltag. Was einerseits Freude macht. Ich bin auch, glaube ich, gleich freudig wie King unterwegs und freue mich mega fest. Wir gehen auf einen Bauernhof in Eschi bei Spiez. Und ja, so eine Vorbereitung braucht halt schon Zeit. Und ich bin ehrlich gesagt die ganze Zeit nervös, weil ich denke, ich vergesse sicher etwas mega Wichtiges, das eine alteingesessene Lehrperson nicht vergisst oder so. Aber ja, ich freue mich und bin zum Glück gut unterstützt.
Fragen wir doch ganz schnell der Ariel oder Gerhard, was darf man auf keinen Fall vergessen, wenn man in eine Landschulwoche geht?
Ich habe jetzt gedacht, vielleicht besser vergessen, dass man etwas vergessen kann. Weil das setzt so einen Druck aus und ist nicht so gesund, sondern überzeugt sein, wenn ich etwas vergesse, kann ich irgendwie mit dem umgehen. Das finde ich viel schlauer.
Das ist ein guter Hinweis.
Mhm. Ich würde sagen, ich habe auch die Haltung. Wenn ich etwas vergesse, dann gibt es irgendwie eine Lösung, dass es dann gleich klappt.
Und auch das Bewusstsein, es darf etwas vergessen gehen. Da geht die Welt nicht unter.
Ja. Ariel, wie hast du die letzte Woche verbracht?
In der letzten Woche ist es bei mir ziemlich so richtig Planung schon für das nächste Schuljahr gegangen. Wir haben den Stundenplan gemacht, wir haben den Wellentag geplant. Ich weiß nicht, ob ihr den Wellentag kennt.
Mhm. Schon? Gut. Ja.
Ich habe schon Leute vom Wellentag erzählt, die keine Ahnung haben, was das ist.
Dann erzähl es doch ganz schnell, dass es wirklich
alles ist. Der Wellentag ist ein Tag, wo die Kinder wie in die nächste Stufe kommen, wo sie dann ab dem Sommer reingehen. Also die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner kommen in die erste und die Zweiteler und Zweitlerinnen gehen dann in die dritte Klasse. Und dann kann man können sie einfach mal reinschauen, wie das im darauffolgenden Jahr wird aussehen. Und wir haben jetzt einen Tag geplant und so die Einladung geschickt.
Wir haben letztes Mal im Team darüber diskutiert, wie wir das organisieren wollen, weil wir haben bisher wie nicht so eben wie einen fixen Wellentag gehabt. Wir haben es zwar schon gemacht, dass man die Klasse besucht, aber nicht fix, dass alle gleichzeitig tun. Und haben mich jetzt gefragt, wie habt ihr das gemacht? Gibt es da ein Organisationsteam oder entscheiden alle zusammen? Wie habt ihr das gehandelt?
Also wie der
Ablauf, der Wellentag?
Es gibt einen Tag, der in ganz Spiez eigentlich so festgelegt ist als Wellentag. Und an diesem Tag kommen einfach die Kinder zu uns und wir planen eigentlich den Morgen. Wir sind von 8 bis 10 sind wir noch in der regulären Klasse. Und dann tun wir eigentlich mit den Zweitklässlern, die in die dritte gehen, tun wir etwas planen. Wie machen wir so ein Plakat, wo sie draufschreiben, auf was sie sich dann freuen in dritten oder auf was sie sich freuen, wenn sie Drittklässler sind oder dann endlich wieder mit den Vierklässlern, wo sie ja schon mal in der ersten, zweiten sind, zusammen waren. Und mit den Erstklässlern, die wir wie vorbereiten für die neuen Kindergärtner, die kommen, weil wir haben so ein Gott-Götti-System. Und dann hören sie schon das erste Mal den Namen, der dort zuteilt wird. Und dann tun wir für die so ein kleines Willkommensgeschenk vorbereiten. Und dann von 10 bis 12 kommen dann die Kinder. Und dann ja, gibt es dann ganz viel zu tun mit schauen, was alles passiert und wer sind dann die Neuen und sich vorstellen. So.
Ich finde es mega schön, dass ihr dem so Platz gebt, auch mit dem vorbereiten, auf was freue ich mich, wenn ich dann weiterziehe. Und wie kann man die neuen Kinder begrüßen? Ich finde es mega cool, wie ihr das macht.
Sie seit der letzten Aufnahme von der letzten Episode auch besondere Herausforderungen auftaucht bei euch beiden?
Also ich glaube, eine Herausforderung habe ich schon so ein bisschen angesprochen, mit dem wir sich zu viel Sorgen machen. Das ist im Moment immer wieder ein bisschen in meinem Alltag, dass ich immer noch an mir selber am Arbeiten bin, meine Ansprüche runterzuschrauben. Und wir haben jetzt in diesem Quartal, ich habe keine Woche normal Schule, ich habe alle Woche irgendeinen Anlass, sprich es fallen halt auch wie so die regulären Unterrichtszeiten weg, sage ich jetzt mal. Und mir ist wie bewusst, wenn ich darüber nachdenke, dass Kinder bei einem Ausflug in den Wald oder bei einer Schulreise auch ganz, ganz viel lernen und wie wertvoll das die Zeit ist. Und gleichzeitig sagt mir dann die andere kleine Aline auf der anderen Schulter, jetzt verpasst du 6 Mathe-Lektionen plötzlich in diesen Wochen und ich, wie schaffst du dann die Themen noch? Und das muss ich auch noch machen und dieses sollte ich auch noch mit den Kindern. Und ich bin da ganz fest mit mir selber am Arbeiten, dass ich mir den Druck wegnehme und einfach sage, hey, es ist okay, wenn es jetzt nicht immer nur ja, für uns Schlusszeichen normaler Unterricht ist.
Bei mir ist die Herausforderung im Moment gerade, dass einfach mega viel läuft. Also gerade eben mit dem Planen vom neuen Schuljahr, mit dem Unterrichten selber. Wir sind erst gezügelt und haben noch mega viel dort zu tun. Die Saison fährt jetzt ja im Beachsoccer und wir haben wieder mehr Trainings und dann kommt gerade so alles zusammen. Und darum ja, habe ich im Moment ein sehr dichtes Programm.
Geht es wieder auf eine Reise mit dem Beachsoccer?
Ja, das Nächste, was ist, ist Euro-Qualifier in Georgien und dann in Napoli. Und schlussendlich, wenn wir das schaffen, können wir dann an die EM gehen im September oder Oktober.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört den 17. Studi-Podcast. Und wenn es euch komisch vorkommt, dass die schon vom Unterrichten reden, ist das ganz normal, weil der Studi-Podcast ist gestartet mit dem Einstieg ins Studium und endet nach dem ersten Jahr, wo die neue Lehrerinnen und Lehrer im Beruf sind. Gerhard Stähli, du hast vorhin gehört, Alina hat gesagt von ihrem Perfektionismus, was sie manchmal stresst. Das kommt dir auch nicht ganz überraschend vor.
Ja, wenn man so eine Wertehierarchie machen würde, welche Werte sind heikel im Lehrerinnen-Lehrerberuf und welche sind sehr förderlich, dann ist sicher der Perfektionismus ziemlich oben, weil ich einfach überzeugt bin, der hat nicht so viel zu suchen im Unterrichten. Was heisst schon perfekt unterrichten? Solange eine Lehrperson das Perfekte kann, wie zwischen die abschalten oder die Wahlfreiheit hat zwischen, das will ich perfekt machen und da kann ich ein bisschen Larifari etwas lassen, hier laminiere ich, da gebe ich einfach ein Zettel ab. So, wenn man das kann, dann darf man gut da zwischen perfektionistisch sein. Gefährlich wird es einfach, wenn der Perfektionismus dauernd auf der Bühne ist während dem Arbeiten.
Du bist schon als Berater angesprochen. Wie bist du eigentlich Berater geworden? Ich weiss, du hast 1988 am Seminar Spiez ein Lehrpatent bekommen. Was ist dann beruflich weitergegangen? Stell dir doch schnell ein bisschen vor.
Ja, ich habe dann 15 Jahre Schule gegeben, angefangen in einem kleinen Dorf, 5. bis 9. Und dann bin ich lang reisen. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich in eine grössere Schule, 7. bis 9. unterrichten. Und habe dort später die Schulleitung übernommen. Und die letzten 2 Jahre, das war so ein Übergangsjahr, weil ich habe Ausbildungen gemacht für die Beratung und Supervision. Und dann habe ich noch einen Teil gearbeitet in einer Kleinklasse, 1. bis 9. mit Kindern, die wir versucht haben, wieder in die Regelklasse zurückzubegleiten. Und dann hat es eine Phase gegeben, in der ich selbstständig war, in der ich Berater war für Männer im Trainings- und Scheidungsprozess, wo ich mit Anwälten zusammen gearbeitet habe, wo es so um emotionale Verarbeitung ist gegangen bei den Männern. Und dort bin ich dann langsam in die PH gekommen, ziemlich den Anfängen. Zuerst mit einem Projekt, das heisst im Brennpunkt, wo wir krankgeschriebene Lehrpersonen haben begleitet, wieder zurück in die Schule haben begleitet. Und dann als Berater, und mittlerweile bin ich 90% angestellt, einerseits als Berater für Lehrpersonen im Raum Bern, andererseits als Dozent für Intensivweiterbildung und Kurse.
Du machst ganz Verschiedenes und hast wahrscheinlich auch recht einen strengen Alltag. Wie tust du selber deine Batterie wieder aufladen?
Ja, viel Zeit habe ich tatsächlich nicht so, um richtig für mich allein aufladen. Ich habe noch drei kleinere Kinder, Schulpflichtige. Aber das ist für mich auch eine Ressource, mit den Kindern zusammen unterwegs zu sein. Für mich ist immer wichtig, der Übergang vom Arbeiten, wenn ich die Tür zutue, im Büro oder im dozierenden Raum, nachher einfach für mich zu sein, bis ich daheim bin.
Gibt das Abschalten, das du jetzt gerade erwähnt hast, das ist auch etwas, was mir noch eher schwierig gefällt im Moment. Ich habe so viele Sachen probiert, wie ich, wie blöd gesagt, die Schule kann in der Schule lassen und nicht heimnehmen. Auch zum Beispiel so kleine Rituale, eben zum Beispiel im Auto laut Musik hören, um es wie dort zu vergessen oder sagen, hey, sobald ich meinen Trainer anlege, bin ich wieder Dalina und nicht Frau Lavrocca. Und irgendwie gleich, weil ich so gerne mache, den Beruf, weil ich so gerne Sachen vorbereite und eben noch das Arbeitsblatt erstellen, ist es dann auch fast, ich muss mich richtig zwingen, nichts zu machen. Weil ich eben so verführt bin, ach, ich könnte doch noch ein kleines Spiel machen. Und dann muss ich sagen, nein, jetzt ist Zeit für dich, um etwas zu lesen oder mal etwas im Fernsehen zu schauen. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen lernen, so das Bewusste, jetzt arbeite ich nicht mehr. Arbeiten. Es ist oben Macht, jetzt machst du kein Arbeitsblatt mehr.
Ist es noch spannend? Ich kann dich nicht sehen, wenn du redest, aber wenn ich dir zuschaue, wenn du redest, dann kommt ein Strahlen vor, wenn du erzählst von Arbeitsblatt und hier noch etwas und da. Und für mich ist die Frage, muss man den abstellen, wenn man so Freude hat, an dem dran zu sein? Oder ist das wie auch ein Teil, den ich einfach gerne mache? Wie ein Hobby. Und für mich ist viel Arbeiten nicht immer gefährlich. Es kann eben auch Freude machen, aufstellen sein. Und mir ist wichtig, dass man das wie selber spürt, tut es mir noch gut, oder merke ich, jetzt ist es zu viel. Und solange es mir gut tut, oder wenn ich gut joggen und ich bin innerlich einen Kurs vorbereiten, weil ich so einen Flow habe, ist das wunderbar. Aber wenn ich jogge und es grübelt mir etwas, immer im Gleichen, und ich kann eh nichts ändern, und es tut, dann finde ich es ungesund.
Und wie schafft man es denn, wenn es wie Freude macht und plötzlich kommt der Punkt, oh, jetzt merke ich plötzlich, wo ich anfange zu grübeln, aber dann schafft man es nicht mehr, zu abschalten, weil man so gewöhnt ist, gesehen, ich mache ja das noch nach dem Arbeiten, und dann plötzlich switcht es. Wie schafft man denn dort, dann erst selber zu merken, nein, jetzt tut es mir nicht mehr gut, weil man sich ja so gewöhnt ist?
Ja, das ist sicher eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade weil du sagst, weil man so gewohnt ist. Mir durch das Abschalten kann man lernen. Vielleicht nicht von jetzt auf nachher, aber es gibt wunderbare kleine Übungen, Alltagsübungen, Ideen. Du hast vorhin von Musik gesagt, im Auto hören. Irgendetwas, das dich gesungen ablenkt. Zinnen brauchen, rausschauen, was sehe ich eigentlich, was schmecke ich. Oder ganz kleine Alltagsübungen, die keine Zeit brauchen. Wenn ich Zähne putze, einfach wahrnehmen, wie ich Zähne putze. Wenn ich die Abwaschmaschine ausräume, das Geschirr spüren und den Bauch spüren und sich jetzt denken, wirklich im Moment haben. Und das kann man alltag, eine Minute, zwei üben. Und je mehr, dass man das macht, umso mehr kann man so abrufen, wenn du wieder merkst, oh, jetzt tut es mir nicht mehr gut, das Denken.
Also eigentlich muss man, wie man auch oben bei den Kindern sagt, das achtsame Leben so ein bisschen trainieren, in dem Fall.
Ja, unser Hirn ist wie ein Muskel, den man muss üben muss. Und das muss man auch üben, genau. Das kann man nicht einfach von jetzt auf nachher. Ja.
Ariel, wenn du Sport machst, dann bist du in deinem Flow und dann denkst du keine Sekunde an die Show. Ist das so?
Ja, ich bin grundsätzlich eigentlich sehr gut auch im Nichtdenken, würde ich sagen. Also ich kann sehr gut abschalten und mich eigentlich auf etwas konzentrieren. Eigentlich fast so gut, dass ich wirklich die Umwelt nicht mehr wirklich mitbekomme, wenn ich so an etwas dran bin. Also es kann sein, wenn ich in der Schule an etwas dran bin, dann bin ich einfach dort dran und alles außenrum ist mir eigentlich gleich und ist fort. Und wenn ich dort fertig bin, gehe ich zum Nächsten.
Und hast du auch so wie ein Ritual oder etwas, was du immer machst nach dem Arbeiten?
Ich habe nicht unbedingt etwas, was ich immer mache nach dem Arbeiten, aber grundsätzlich tue ich eigentlich nur in der Schule vorbereiten. Und das ist eigentlich, sobald ich aus der Schule gehe, weiss ich, ich mache nichts mehr oder ich mache es morgen und nehme eigentlich nichts mit hey, was ich dann von daheim aus muss machen.
Wir reden heute über das Gesundbleiben im Lehrerinnen- und Lehrerberuf. Das geht im besten Fall vielleicht über 40 Jahre. Was braucht es, um die verschiedenen Epochen vom Lehrerinnen- und Lehrerleben gut zu überstehen? Gerhard, du hast dir da sicher viele Gedanken gemacht.
Ja, ich glaube, eine Freude am selber sich entwickeln, weil wir können einfach nicht bleiben stehen. Rein schon vom Älterwerden gibt es Phasen, wo man dann mit der Zeit weniger macht und mehr Ruhe braucht. Oder es gibt Phasen vom Aufbruch als Junglehrperson, wo die Gewunde gross ist und dranbleiben. Und dort das Bewusstsein, es verändert sich alles. Ich kann nicht einfach sagen, so wie ich es jetzt mache, ist es perfekt und das behalte ich jetzt 30 Jahre. Da passieren immer wieder Sachen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, der Gewund an der eigenen Entwicklung. Und auch an der Bereitschaft zu merken, wenn etwas ist, das ich nicht weiter weiss, was anspruchsvoll ist, dass ich auch Hilfe holen, Unterstützung holen, sei es im Kollegium oder eben bei unserer Beratung, dass das eigentlich ein professioneller Schritt ist, wenn ich Beratung hole. Das tue ich mir hilfreich.
Und gibt es Phasen im Leben, wo besonders anspruchsvoll sind oder wo ihr im Beratungsteam besonders viele Fragen habt zum gleichen Thema? Oder kann man das überhaupt nicht sagen, weil jede Person so individuell unterwegs ist?
Vielleicht kann man schon sagen, dass Junglehrpersonen, so der Einstieg, das Klassenmanagement, dass das ein grosses Thema ist, Elterngespräche, das man noch nie hat gemacht hat, Eltern, aber so die Sachen, wo alles so neu ist, wo anspruchsvoll, dass das einen recht beschäftigt. Irgendwann kommt eine Phase, wo man Familie hat und dann ist man plötzlich sehr angespannt daheim und Schuhe auch, dann kommen so parallel Herausforderungen. Manchmal, wenn das eigene Kind auf der gleichen Stufe ist, wie man selber unterrichtet, dann ist man beruflich und dann kommt man heim, dann geht das Thema weiter. Das ist dann und später die Energie, die langsam zurückgeht. Mit 60 gibt man einfach nicht mehr die gleiche Energie wie mit 30. Man braucht mehr Erholungszeit. Dann kommt so der Gedanke, auch, dass das Berufsleben geht durch. Das beschäftigt dann wieder eben ältere Lehrpersonen. Aber es gibt auch 60-jährige Lehrpersonen, die Elternabend beschäftigen. Gibt es genauso. Es gibt auch 20-Jährige, die privat sehr belastet sind. Von dem her kann man es nicht einfach sagen, so ist es. Es ist mehr eine Tendenz, die ich jetzt gesagt habe.
Die Frage ist ja auch, wie gehe ich mit Veränderungen um? Tue ich Veränderungen bewusst herführen oder fühle ich mich als Spielball? Wenn du Lehrpersonen antriffst, die zu dir kommen und die sagen, oh, jetzt ändert sich unsere Schule oder eine neue Schulleitung oder eine Kollegin, die weg ist und die neue ist ein bisschen komisch. Gibt es Tipps für den Umgang mit Veränderungen? Außer ganz banal zu sagen, ja, es halt, gehört halt dazu.
Ja, du sagst gerade etwas Wichtiges. Es gibt Menschen, die sind sehr beständig und für die ist Veränderung schwierig. Und es gibt Menschen, die sehr gerne Wandel haben und die noch von selber aus Veränderungen einleiten und warten nicht, bis das Leben Veränderungen gibt. Und das macht schon einen Unterschied. Und in der Beratung kommt es relativ schnell vor, bin ich ein Mensch, der gerne Veränderungen hat oder eben ein Beständiger, was mir eher schwerfällt. Und da gibt es ganz sicher Ritual, wenn Veränderungen sind. Ritual von, was muss ich zurücklassen? Was würde ich gerne vom Alten führen, ins Neue? Was möchte ich bewahren, auch wenn es eine Veränderung gibt? Da gibt es einen Haufen spannende Fragen, wo man sich Gedanken darüber machen kann und kann lernen, damit umzugehen.
Wie sieht eigentlich dein Beratungsalltag aus? Also, was für Fragen kommen, was für Lehrpersonen, wie häufig hast du Beratungen? Ist es mehr online, am Telefon oder kommen die Leute zu dir? Wie muss man sich das so vorstellen, deinen Alltag?
Vielleicht gleich zur letzten Frage. Online-Beratungen haben massiv abgenommen. In der Corona-Zeit war es nur noch das. Und jetzt haben wir sehr, oder ich rede für mich, sehr wenig Online-Beratungen. Telefon gibt es etwa noch. Gerade Leute, die irgendwo im Oberland wohnen, die nicht so eine grosse Frage haben und sagen, sie wären froh für eine halbe Stunde, dann macht es sicher keinen Sinn, dass sie jetzt zu mir auf Bern oder auf Spiez Beratung kommen. Normalerweise kommen die Leute zu uns an die Beratungsstelle. Wir haben Aussenstellen, die Spiez ist eine, das Burgdorf, das Biel und das Bern. Und dann kommen sie zu uns in die Beratungsräume, wo wir zusammen normalerweise eine Stunde sich Zeit nehmen, für das Thema anzuschauen, was sie bei uns haben. Und wir haben vielleicht allerhöchstens 6 Beratungen am Tag. Das ist relativ viel, weil sonst immer noch Mails arbeiten sind oder Telefonate. Manchmal hat man weniger, je nachdem, wie es gerade anfällt.
Sind das immer einzelne Personen, die kommen, oder gibt es auch ein Grüppli, das kommt?
Wir haben viele Einzelberatungen und es gibt auch Teamberatungen. Wenn ein Klassenteam kommt, das zweite oder das dritte, das kann sein. Und manchmal gehen wir auch in die Schule, je nachdem, wie viele betroffen sind.
Und welche Kategorien von Anfragen und Bedürfnissen lassen sich da festlegen? Oder ist das schwierig?
Ja, vielleicht geht es grundsätzlich um die Unterscheidung. Ich arbeite für personenzentrierte Beratung. Das heisst, es geht eher wenig um fachdidaktisch-methodische Fragen. Die haben eine andere Anlaufstellen bei PH. Und darum geht es bei uns meistens um Beziehung mit sich selber, Beziehung mit den Kindern, mit den Eltern, mit der Schulleitung. Das dreht sich sehr viel um das. Und eine grosse Frage ist ganz sicher das Disziplinarproblem, Umgang mit herausfordernden Kindern, mit Situationen, wo wir zusammen schauen, was kannst du dort machen. zweite grosse Frage ist die Elternzusammenarbeit, anspruchsvolle Eltern, Eltern mit hohen Erwartungen, Eltern, die sehr kritisch ins Gespräch kommen. Das ist so der zweite grosse Bereich. Und dann ganz sicher halt auch die private Belastung, die sich dann in die Schule mitgibt, wenn man ein Schreibbaby daheim hat und gleichzeitig weiss, ich muss aufstehen und Schule geben und so. Wie geht man mit dem um? Das ist schon ein grosser Teil von Fragen.
Und wie sieht euer Beratungskonzept aus? Wie geht ihr vor als Beratende?
Also grundsätzlich haben wir ein humanistisches Menschenbild. Das heisst, wir gehen davon aus, dass die Ressourcen im Menschen liegen, dass es unsere Aufgabe ist, die Ressourcen mit dem Menschen zu entdecken und zu schauen, wie kann man sich helfen in anspruchsvollen Situationen. Also wir gehen weniger von Ratgeber-Tipp-Ebene aus, sondern mehr durch Fragen, durch Hören, schauen, was der Mensch im Moment braucht und was er unterstützen kann. Das ist, denke ich, ist so eine Grundlage für alle von uns Beratungspersonen. Und dann natürlich die Beratungspersonen eigene Ausbildung im Hintergrund, die vielleicht ein bisschen andere Richtung hat, aber letztendlich ist der Boden für alle der gleiche.
Kommt ihr manchmal auch sehen, oh, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, boah, in dem oder der ihre Haut will ich jetzt nicht stecken?
Ja, der letzte Teil nicht, wegen der Haut stecken. Aber dass etwas Anspruchsvolles ist, das denke ich für mich viel. Vielleicht auch jetzt noch mehr in Rolle als Vater, wo ich von dieser Seite noch auf die Schule her schauen kann. Denke ich schon etwas mal, das ist sehr anspruchsvoll und gleichzeitig bewundere ich immer wieder Lehrpersonen, wie sie mit diesen schwierigen Situationen umgehen können. Das ist wirklich auch, wenn bei uns schwierige Sachen kommen oder Lehrpersonen, die gerade nicht mehr wissen, wie weiter, staune ich immer wieder, wie können Ressourcen geweckt werden, dass aus schwierigen Situationen ein Lernerfolg passieren kann und kann gestärkt daraus
kommen. Manchmal hat man mit Leuten zu tun, die sehr viele Probleme auf andere probieren abzuschieben. Wie gehst du denn vor?
Ja, es gibt ganz eine witzige Frage, wenn man merkt, dass jemand sich wirklich als Opfer fühlt und alle anderen, die Schulleitung, die nichts kann, und das Kollegium, das nichts ist. Dann frage ich manchmal, wenn es nur ein Fingerhut viel bei euch wäre, was wäre denn der Fingerhut? Oder zwischen 1 und 100%, wenn nur 3% bei euch wären, was wären denn die 3%? Und dann kann man an dem arbeiten. Ja.
Wenn ich mit Alina und Mariel rede, da spüre ich extrem viel Selbstreflexion. Haben sie auch gelernt in der PH, aber das bringen sie auch sonst mit. Die Selbstreflexion wird ja immer wieder eingefordert. Auch, wie ist es bei den amtierenden Lehrpersonen? Wie gut können die sich selber beobachten und reflektieren?
Da kann man, glaube ich, nicht allgemein sagen, es ist so und so. Aber rein schon nur, dass jemand in die Beratung kommt, gehe ich davon aus, dass sie wissen, es geht um sich. Und es gibt Lehrpersonen, die sehr viel über sich nachdenken. Die fast zu viel. Und ich manchmal muss sagen, hey, Moment, es liegt nicht nur an dir, es liegt auch noch an Klassenzusammensetzung oder am Wetter oder was auch immer. Manchmal tue ich dort sogar ein bisschen auf der anderen Seite bremsen. Und ich denke, die Selbstreflexion, das ist schon hilfreich, wenn man über sich nachdenkt und merkt, was macht das mit mir, die Situation? Habe ich Erfahrung damit? Wie habe ich schon gelöst? Was kann ich machen? Das ist sicher wichtig. Und hilft eure Beratung, auf das hinzuweisen, mit konkreten Fragen.
Alina oder Ariel sind jetzt gerade am Anfang Schule gegeben. Du hast vielleicht auch so Klientinnen und Klienten. Was fällt dir dort auf? Was sind die grössten Herausforderungen?
Elterngespräche, gerade 50, 60, wenn es um Übertritt geht, könnte jetzt gerade ein paar Fallbeispiele vorholen, wo entweder Angst haben, habe ich das Kind gut beurteilt, kann ich es denn genug beschreiben, was es ist, glauben mir die Eltern noch. Ein bisschen solche Sachen, das höre ich viel. Elternabend, der erste Elternabend, wie kann ich da stehen? Weil ich denke, Elternabend ist ein wichtiger Moment, da kann ich den Eltern Vertrauen geben, indem sie das so professionell machen, dass sie erleben mich da in Rolle als Lehrperson. Und das finde ich ein wichtiger Moment, der sich lohnt, gut vorzubereiten und vielleicht sogar in der Beratung noch das gut diskutieren.
Also das, was du ansprichst, sind ja eigentlich auch oft Zweifel, die man auch am Anfang wie noch hat. Und ich verstehe das sehr gut, gerade im Zusammenhang mit den Eltern. Ich habe oft das Gefühl gehabt, weil ich noch so jung bin, also ich bin ja gestartet mit 24 mit dem Unterrichten und habe immer gedacht, ja, nein, ich bin noch so jung und jetzt sage ich den Eltern, die Kinder haben, wie das ihr Kind tickt und so. Und ich denke, da kommt dann viel mehr vielleicht so ein Wehren von den Eltern, wenn ich etwas sage, und habe dort auch gezweifelt. Und gleichzeitig muss ich sagen, es ist viel besser gelaufen, als ich gedacht habe. Also ich verstehe, dass die Elternzusammenarbeit bei vielen Einsteigenden ein bisschen Bauchweh macht. Vor allem, weil es eben so wichtig ist, weil man es ja gut machen
will. Ja, gleichzeitig redest du von Wahrnehmungen, die du in der Schule machst. Und die stimmen ja. Auch wenn ich als Vater ganz andere Wahrnehmungen daheim mache, ist einfach ein anderes Setting. In dem Sinne muss man eigentlich nicht zweifeln, sondern bereit sein, dass die Eltern es ganz anders wahrnehmen, was völlig normal ist. Und dass man eben dann zusammen schaut, die Schule, sehe ich das, die sehe das daheim, was machen wir zusammen? Ja.
Ariel, hast du auch schon mal, also hast du jetzt in letzter Zeit auch gute Erfahrungen können machen mit den Eltern?
Ich habe in dem Sinne gute Erfahrungen können machen, dass eigentlich die Eltern in vielen Situationen hilfsbereit sind oder auch jetzt gerade beim Thema Beruf zum Beispiel haben wir an die Eltern gefragt, wer bereit wäre, seinen eigenen Beruf vorzustellen in der Klasse. Und da haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen und dann sind immer wieder Eltern in die Klasse gekommen und haben den Kindern vorgestellt, was sie genau machen, haben Sachen mitgenommen. Und von dem her habe ich die Zusammenarbeit mega angenehm erlebt. Aber es gibt natürlich auch immer Situationen, wo es einen Streit hat gegeben und dann kommt man wie so ein bisschen ins Gespräch mit den Eltern über ein anderes Thema. Aber das ist bis jetzt noch immer gut rausgekommen.
Ich finde es eben schön, wenn man so im ersten Jahr gleich auch die Erfahrungen macht, die positiven Erfahrungen, jetzt wirklich eigentlich auch nur positive Erfahrungen. Es gibt einem richtig Mut für das nächste Jahr. Weil jetzt weiss, beim nächsten Elternabend bin ich sicher gleich noch nervös, weil sie wieder neue Eltern. Und gleichzeitig kann ich mir sagen, hey, letztes Jahr bin ich auch nervös gewesen und es ist gut gegangen. Oder beim letzten Streitgespräch bin ich auch nervös gewesen, aber es ist gut gegangen, dass man dann wie sich das immer wieder auch sagt. Oder eben, wo der Vater oder die Mutter sich vorstellen kann, im Klassenzimmer haben wir es gut gehabt, dass man einfach so Momente zerrt.
Die jungen Lehrpersonen waren noch nie so gut ausgebildet, hatten noch nie so viel Praxiserfahrung gehabt wie heute. Und gleich hat man manchmal das Gefühl, ist das schwierig mit 24, 25, wenn ich in den Beruf einsteige. Du, Gerhard, bist irgendwie mit 21 oder mit 20 aus dem Lehrerseminar gekommen und dort hat man auch ins kalte Wasser gumpen. Wie schätzt du die Situation im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren?
Die Wassertemperatur ist auch immer noch die gleiche, wenn man einsteigt. Es ist einfach kalt. Man muss reinkumpen. Was ich das Gefühl habe, ist, dass die Kinder anspruchsvoller sind worden von ihrer Verhaltenspalette, als dass ich das vor 30 Jahren erlebt habe. Ich kann mich erinnern, ich habe in einem kleinen Dorf angefangen. Und zwar habe ich am Mittwochnachmittag ein Telefon bekommen, ob ich die Stellvertretung übernehmen konnte. Der Lehrer ist verunfallt. Und dann war ich am Donnerstag um 6 Uhr in diesem Schulhaus gewesen, mit x Harassen Lehrmitteln und habe die 5 Klassen übernommen. Aber es waren 11 Kinder. Und 11 Kinder, die sehr selbstständig waren, wo mir gesagt haben, wo sie am Rechnen sind und was sie brauchen. Und das war, glaube ich, ganz eine andere Liste, als wenn man eine 25er-Klasse übernimmt, die 3 ADHS-Kinder hat und andere Spezialitäten. Von dem her, denke ich, ist die Herausforderung eine andere als vor 30 Jahren. Oder auch, ich kann mich erinnern, die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen hat es kaum gegeben. Das war eher eine freiwillige Basis in unserem Schulhäuschen, dass wir 1. bis 9. Theater gemacht haben. Aber das war nicht institutionalisiert, schon gar nicht in der Schule, die geleitet ist. Und heute ist das ganz anders mit Zusammenarbeit, mit Sitzungen, mit IF-Lehrpersonen. Darum habe ich das Gefühl, kann ich das vor 30 Jahren mit heute fast nicht vergleichen. Es kommt mir manchmal vor, wie das ein anderer Beruf war vor 30 Jahren zu heute.
Erschöpfung hat es auch schon gegeben, vor 30, 40 Jahren. Auch heute ist Erschöpfung, Burnout ist immer wieder ein Thema. Aus diesen vielen, vielen Gesprächen, die du führst, was lernst du dort? Wo liegen Gründe für die Erschöpfung? Ist das mehr unser Schulsystem, das die Lehrperson erschöpft? Oder tun sie sich selber zerreiben und nicht rechtzeitig die Notbremse ziehen? Oder ist es überhaupt etwas anderes?
Ich glaube, es und vor allem, der Beruf ist anspruchsvoll, hat aber auch unglaublich viel Schönes. Und die Person ist ein wichtiger Teil. Wie gehe ich mit der Belastung um? Oder wie gehe ich mit der Situation um? Wie kann ich abgrenzen von dem Kinderschicksal? Bleibe ich in Rolle als Lehrperson? Oder gehe ich immer wieder in eine therapeutische oder schulsozial arbeitende Rolle rein? Das sind immer wieder wichtige Fragen. Weil mir durch den Beruf ist ja einer, den ich mir als Mensch sehr reingebe. Ich kann dem wie nicht ausweichen. Durch das, dass Kinder vis-à-vis sind, ist auch mein Mensch immer wieder involviert. Und je nach meiner Biografie, nur ein kleines Beispiel, wenn ich ein Geschwister habe, das behindert war und ich habe als grosser Bruder gelernt, dem muss man helfen, man muss sich einsetzen, in der Schule muss man sich ein bisschen wehren, dann gehe ich auch als Lehrperson auch mit sehr viel Engagement dahinter, wenn ich sehe, ein Kind leidet. Und dann gehe ich vielleicht mit zu viel Engagement dahinter, weil das so eine Geschichte ist in meiner Biografie. Und so sind wir immer wieder mit unserer eigenen Geschichte hier, mit dem bei dieser Schule. Und darum hat das Ausbrennen immer auch mit mir als Mensch zu tun. Eben nicht ausschließlich. Wenn ich vielleicht ganz einen anderen Beruf hätte, wäre ich in diesem Menschsein nicht gleich berührt worden wie Schuh. Und darum gehe ich davon aus, es hat immer beide Elemente, Schuh und Privat. Und was mir wichtig dünkt, ist zu lernen, wann kann ich Hilfe holen. Weil ein Ausbrennen ist eben ein Prozess. Das ist nicht etwas, was peng passiert. Das ist nicht in dem Sinne eine Krise, die von heute auf morgen passiert. Da ist die Selbstreflexion und zwar, wie geht es mir eigentlich? Kann ich noch meine Freunde oder ziehe ich immer mehr zurück? Und all die Anzeichen, die es halt hat, dass man die ernst nimmt und frühzeitig in Beratung holen.
Aber ich glaube, es ist gleichzeitig auch schwierig, das einem selber einzugestehen. Also wenn man das dann wie merkt, oh, es geht mir nicht mehr gut, dass man nicht sagt, nein, nein, es geht schon, es sind ja schon gleich wieder Ferien oder nein, nein, jetzt kommt ja das verlängerte Wochenende. Ich glaube, es ist schon noch anspruchsvoll, sich das selber wie zuzugeben, hey, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter kann. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich muss sagen, stopp, es geht nicht mehr. Weil man weiss ja, was alles daran zusammenhängt. Man sieht es ja bei Kolleginnen und Kollegen. Eine Klasse ist nachher ohne Lehrperson, das Kollegium hat eine Lehrperson weniger. Wie funktioniert das? Ich glaube, das ist wie auch noch ein Punkt, wo das Ganze nicht besser macht. Dass man sich dann sorgt schon um die Zukunft, was ist, wenn es mich aussteinelt, blöd gesagt.
Ja, du sagst etwas ganz Zentrales. Dass sich eingestehen, dass es nicht mehr geht, ist ein grosser Schritt. Manchmal ist es einfach zu spät, dass man gar nicht mehr die Welle hat, sondern es geht nicht mehr. Wir rennen nur noch, man muss nicht mehr aufstehen, extrem dünnhütig. Aber vorher, wenn man normal das einzugestehen, eigentlich bin ich nicht mehr in dieser Kraft, die ich noch vor einem Jahr war. Das ist anspruchsvoll. Wir tun so gerne verdrängen, indem wir sagen, ja, es ist halt das Wetter, wo mir den Rücken wieder ein bisschen verspannt, oder ich habe zu viel Kaffee getrunken, weil ich nicht schlafen konnte, oder es ist halt wegen dem Kollegen, der mich aufregt. Das ist viel auch ein Verdrängungsmechanismus. Und manchmal helfen einem das Umfeld, dass plötzlich Freunde sagen, hey, du kommst kein Bier mehr trinken, oder warum kommst du jetzt nicht mehr spürteln über den Mittag? Wo man plötzlich merkt, ah ja, ich habe einen Rückzug, oder ich mag gar nichts mehr. Manchmal helfen einem da die Leute rundum bewusst sein, jetzt muss ich heranschauen.
Wenn jetzt hier jemand zulässt, der merkt, oh, das haben wir Kollegen und Kolleginnen schon gesagt, was wäre jetzt der erste Schritt, den du empfehlen würdest?
Auf der PH-Seite Beratungsliste googeln und sich melden bei einer Beratungsperson. Für mal Auslegeordnung machen und eine Einschätzung, eine Resonanz zu bekommen von jemandem, der viel Erfahrung hat mit diesem Thema. Ich merke manchmal, wenn jemand zu mir kommt und eine Auslegeordnung macht und ich zeige auf, dass das eigentlich alarmrot ist, erklüpfen sie, sind aber sehr froh, dass sie das mal hören und dass sie aufhören zu verdrängen, sondern wie ein Ja haben zu dem Zustand, den sie haben. Und dann kann man etwas machen, oder? Wenn jemand sagt, ja, mir geht es nicht gut. Das ist wie der Start, für näher die Veränderung herzuführen.
Und dann kann es sein, dass du sagst, hey, dass du musst zum Arzt, so geht es nicht mehr weiter.
Ja, so weit mache ich höchst selten, weil letztendlich muss die Person das wissen. Aber dass ich über einen Arztbesuch rede, zum Beispiel, hey, das ist an das gedacht, oder Vor- und Nachteile oder so, einfach laut denken mit der Lehrperson, das auf jeden Fall. Aber so direktiv sagen, was eine Lehrperson zu tun hat, das habe ich gar nicht gern. Das ist ganz selten.
Merci vielmals für die spannenden Einblicke in deine Beratungstätigkeit. Gehen wir noch einen Schritt weiter zum Forum für Lehrpersonen. Kannst du uns sagen, wieso gibt es das überhaupt seit rund 15 Jahren? Was ist die Idee dahinter?
Also die Geschichte fängt etwa im 2007 an, wo der Urs Gfeller, damaliger Bereichsleiter bei uns, in Deutschland eine Tagung war. Und er hat dort den Herrn Dr. Sieland, einen Professor, getroffen, der das Forum in Deutschland organisiert hat. Das Forum für Lehrerforum hat das geheissen. Lehrerforum.de. Und er ist mit dem ins Gespräch gekommen und ist eigentlich mit dieser Idee zurückgekommen. Und er hat die Idee nicht mehr gehen und dann ist das innerhalb von 3 Jahren ist das entstanden, dass wir so ein Forum aufbauen haben. Und die Idee ist, dass wir ein niederschwelliges Angebot haben, das wo zeitunabhängig Lehrpersonen eine Frage stellen können, die anonym läuft und wo sie relativ schnell eine Antwort bekommen von Expertinnen und Experten. Und so das Beratungskonzept ist sehr ähnlich wie das bei uns in dem Beratungsforum, eben, dass es darum geht, lösungsorientiert, humanistisch, dass wir das sehr ähnlich haben.
Alina, Ariel, ich habe euch gebeten im Vorfeld, dass ihr doch eine Frage, die auftaucht ist, die euch irgendwie beschäftigt oder besonders interessant dünkt, hier vorbringt. Ariel, kannst du mal sagen, welche Frage ist dir aufgefallen, die mit dir zu tun hat?
Ich habe eine Frage gefunden beim Durchstöbern bezüglich IPB, die individuelle Pensenbuchhaltung und der Anstellungsverfügung, wo eine Bandbreite von 12% in der Anstellungsverfügung drin ist. Auf was wie heisst, in diesem Prozent muss man arbeiten oder in diesem Prozent haben wir weit Anstellung zu gut. Und ich habe nicht unbedingt die Frage mega spannend gefunden, sondern mehr das Thema allgemein. Und gefunden, ich würde das eigentlich gerne in den Podcast reinbringen, weil mir das vorher gar nicht so richtig bewusst war, bis ich wirklich gestartet mit dem Beruf. Und das ist jetzt bei mir mega aktuell, weil ich ab dem Sommer eben die Klassenlehrfunktion übernehme und dann die 5% als Klassenlehrer dazukommen, die Funktionsentschädigung von 300 Franken pro Monat und wie das alles berechnet wird. Und darum habe ich das eigentlich ausgesucht, weil das mich im Moment mega betrifft und ich selber eigentlich bis vor kurzem nicht wirklich genau gewusst, wie das läuft.
Gerhard, gibt es dort irgendwie die Stolpersteine oder immer wieder das Gleiche, was gefragt wird? Ist das einfach anders als bei einer Büroperson vielleicht, die einfach 80% angestellt ist? Lehrpersonen sind in der Bandbreite angestellt. Warum ist das so?
Es ist wichtig für die Schulleitung, dass sie mit dem arbeiten kann, weil wir halt nicht immer genau gleich viele Lektionen zur Verfügung haben in der Schule. Das hat so viele Variablen, wo manchmal 2-3 mehr dazukommen, 2-3 weniger. Manchmal eine Klasse, die schließt oder Halbklassenunterricht, die man nicht mehr durchführen kann. Und das heisst immer sofort, das betrifft die Lektionentafeln. Und wenn man dort eine starre Lektionentafel hat, wäre das ganz schwierig. Wenn dann die Lehrpersonen kommen und sagen, wir haben das eigentlich den Anspruch, genau so viele Lektionen, und die sind gar nicht vorhanden. Und darum ist das ganz wichtig, die Bandbreite.
Und was spielt die individuelle Pensenbuchhaltung für eine Rolle?
Dann kommt es zum Zug, wenn man kurzfristig Stellvertretung übernimmt, für jemanden eine Lektion übernehmen oder wenn es mal eine Jahreslektion mehr ist, dass man das nicht auszahlen lässt, sondern auf eine Buchhaltung tut, dass man gewisse Lektionen für sich anhäufen, die man dann brauchen kann, für einen Kurzurlaub zum Beispiel, oder für sagen, ich habe so viele Lektionen gegen Ende von meiner Berufskarriere, dass ich am Schluss pro Woche 2 Lektionen abziehe, nicht arbeite und gleich noch zahlt bekomme, weil ich die vom IPB habe. Das ist so hilfreich, die Lektionen.
Ich habe vor kurzem gerade mit der Schulleitung darüber geredet, wegen meiner Situation mit dem Sport und dass ich ab und zu fehle, dass es eben durch das IPB auch die Möglichkeit gibt, sich weniger Lohn auszuzahlen pro Monat, dass man so ein kleines Baustellchen hat und dann mal fehlen kann.
Alina, erzähl doch mal von deiner Frage, die dir besonders ist aufgefallen im Forum.
Ja, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, und zwar geht es eben um die Gesundheit von Lehrpersonen und wie wichtig das die ist. Es war ein Artikel aus dem Deutschen, wo es ziemlich schwarz-weiß dargestellt wird. Also man kann es so ein bisschen beschreiben, es wird ja nicht Lehrperson, sonst hast du ein Burnout. Und dann war eben so ein bisschen eine Diskussion, wie erschreckend das der Beitrag ist oder eben was für Gedanken das der Beitrag weckt. Und ich habe auch ausgesucht, weil ich gemerkt hat, seit ich arbeite als Lehrerin, dass man wirklich mit sich selber viel muss arbeiten, dass man bereit muss sein, an sich selber auch zu arbeiten, vor allem wenn man eben vielleicht, so wie ich, den Hang hat dazu, alles wollen, perfekt zu machen oder ein bisschen sensibel ist. Und wegen dem habe ich gefunden, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass die den Podcast hören, wissen, man ist nicht allein, wenn man die Gefühle hat. Man ist nicht allein, wenn man mal das Gefühl hat, boah, es ist so viel, wie soll ich das schaffen? Einfach, dass man wie weiss, ich kann mir Hilfe holen, bei einer Beratung, es geht auch anderen Leuten so. Weil ich finde es wichtig, das Gefühl zu haben von, ich bin nicht allein. Und das, wegen dem habe ich wie die Frage ausgesucht, dass die den Podcast hören, das auch wissen.
Ist das ein grosser, wichtiger Teil vom Forum für Lehrpersonen, dass man eben merkt, dass man nicht allein ist, dass nicht nur Expertinnen und Experten mitdiskutieren, sondern auch Kolleginnen und Kollegen aus den Schulhäusern?
Ja, ich brauche jetzt das Wort «es wäre». Wir haben wirklich die Idee, dass wir das Forum entwickelt haben, dass eine grosse Diskussion unter den Lehrpersonen zustande kommt, dass da eine Lehrperson eine Frage stellt, eine Expertin oder Experte eine Antwort gibt und dann eine Diskussion stattfindet. Und das passiert eher selten. Es ist selten mal, dass 4, 5, 6 Antworten oder Statements dazukommen. Es ist nach wie vor viel so, dass eine Lehrperson eine Frage stellt und wir Expertinnen und Experten geben dort eine Antwort und dann ist es fertig.
In der letzten Episode haben wir ausführlich über Elternzusammenarbeit geredet. Auch in Form von Lehrpersonen hat Elternzusammenarbeit einen hohen Stellenwert. Immer wieder wird von Konflikten, von Krisen geredet. Das ist ein Thema, das die Leute beschäftigt und sie vielleicht auch froh sind, im anonymen Rahmen darüber zu erzählen.
Ja, das kann man vorstellen. Oder du hast vorhin den Gesundheitsartikel erwähnt, der so schwarz-weiß ist. Also, der Beruf ist gefährlich, steht da drin, so quasi. Und es gibt sicher einen Haufen Herausforderungen in unserem Beruf. Das sind Fakten. Es sind Fakten, dass es Eltern gibt, die sehr angriffig sind, dass es Kinder gibt, die fast nicht tragbar sind, dass es Zusammenarbeit ganz schwierig ist, weil man so verschiedene Wertvorstellungen hat. Und gleich heisst es für mich nicht, dass es nicht geht, sondern wir haben immer eine Teilmacht in diesen Situationen. Man ist nicht ohnmächtig. Und die Teilmacht zu suchen und zu gewinnen, um das geht es viel. Und das ist mir auch ein Anliegen, wenn ich so eine Antwort gebe in diesen anonymen Anfragen. Einfach immer wieder zu zeigen, wir Menschen sind sehr entwicklungsfähig. Wir sind als Person nicht, bleiben nicht stehen, sondern wir haben ein grosses Potenzial an Entwicklung. Und wenn wir das abrufen können, können wir auch immer besser mit schwierigen Situationen umgehen.
Immer wieder scheinen auch die Schulleitungen das Problem zu sein. Sind die schlecht ausgebildet? Sind sie ein bisschen unzimperlich unterwegs? Oder wo sind Konflikte zwischen Lehrpersonen und Schulleitungen aus Ihrer Sicht begründet?
Ich muss jetzt gleich ein bisschen, es gibt unglaublich gute Schulleitungen und es gibt auch schwierige Schulleitungen, wie es auch unglaublich gute Lehrpersonen gibt und schwierige Lehrpersonen, unglaublich gute Väter und schwierige Väter. Das gibt es ja immer. Und wenn die Schulleitung im Spiel ist, dann kommt man zu uns und dann ist es eben schwierig. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Prozentsatz. Ich habe immer noch das Vertrauen in unsere Schulleitung im Kanton Bern, dass ganz viele gute Arbeit machen. Und dass das ein kleiner Prozentsatz ist von Themen mit der Schulleitung, die zu uns kommen. Darum habe ich nicht das Gefühl, per se, die sind schlecht ausgebildet. Das glaube ich überhaupt nicht. Vielleicht haben sie manchmal die Schulleitungen, die bei uns erwähnt werden, vielleicht ein bisschen zu wenig ein Gespür für das Führen von Lehrpersonen. Oder manchmal liegt es an den Lehrpersonen, dass sie ein Gestürm haben mit der Schulleitung, wo ich als Schulleiter müsste sagen, ja, mit dir hat ja ein Gestürm, wenn du so vorbeikommst. Eben, es ist, ich kann nicht sagen, es ist so und so.
Welche Fragestellungen im Forum würde dich am meisten interessieren oder auch vielleicht sogar schlaflose Nächte machen?
Schlaflose Nächte zum Glück nicht mehr, weil man kann ja lernen mit schwierige Situationen von Menschen, die man begleitet, umzugehen. Sonst dürfte man, glaube ich, nicht beraterisch tätig sein oder therapeutisch. Wir berühren immer wieder Fragen, wenn es so um das Menschsein geht, um Beziehungsgeschichten. Wie zum Beispiel eine Situation, die eine Lehrkraft hat geschrieben hat, die sie erzählt hat, dass ein Bub einen Papa daheim hat mit schweren Krebsdiagnosen und eigentlich im Sterben liegt und man nicht weiss, wie lange es dann lebt und wie der Bub sich im Verhalten ganz massiv verändert. Und nach den Ferien, wo die Person in die Schule kam, hat sie mitbekommen, dass ein weiterer Vater von einem Bub gestorben ist und dann ist so das Thema Tod im Raum gestanden. Wie gehe ich mit dem um? Wie begleite ich Kinder, die in diesem Trauerprozess oder in dieser schwierigen Situation sind? Und solche Fragen, die interessiere mich sehr und gebe auch gerne Antwort. Und manchmal gibt es auch aus einer Antwort, die wir geben, eine Beratung, wo sie nicht zu uns kommen, weil es kann sein, dass sie hin und wieder unsere Beratungsplakate, also Beratungspersonen, anhängen, dass man dort direkt Kontakt suchen kann. Und das gibt es manchmal auch, gerade so schwierige, komplexe Fragen, dass eine Person noch eine persönliche Beratung aufsucht.
Gibt es auch manchmal Fragen, die dich fast ein bisschen ratlos übrig lassen? Oder tust du mit den Kolleginnen und Kollegen die austauschen? Wie gehst du denn vor?
Es gibt manchmal Fragen, wenn es so um disziplinarische Schwierigkeiten geht, wo ich denke, so wie die Lehrperson das schildert, könnte ich auch nicht mehr herstehen. Und das beschäftigt mich manchmal schon. Wie können wir diese Lehrpersonen unterstützen? Was gibt es für Ansätze? Und wir haben im Beratungsteam immer wieder Sitzungen, wo wir manchmal gewisse Fälle zusammen anschauen, anonymisiert anschauen und uns selber auch intervisionsmässig unterstützen.
Gibt es auch Leute, die Politik anschwärzen, weil die haben nicht die idealen Voraussetzungen geschaffen oder Gemeindeschulkommission vor Ort oder so? Also, die sagen, hey, so kann man doch nicht mehr Schule geben unter diesen Bedingungen, jetzt muss etwas passieren.
Das habe ich ganz selten, so direkt wie es du siehst. Was ich etwa habe, sind klagende Lehrpersonen im Sinne von, ich bin ein bisschen Opfer in dieser Gemeinde oder in dieser Schule. Und da finde ich einen ganz spannenden Gedanken, dass das Leben uns immer wieder Situationen gibt, wo es darum geht, dass wir uns entwickeln können. Also ist mir manchmal kommt es mir vor, wie das Leben redet uns an, schau, da hast du eine schwierige Situation, jetzt hast du Entwicklungspotenzial, du musst einfach Unterstützung holen, es geht nicht von selber. Und dann frage ich manchmal, was kannst du jetzt mit dieser Situation machen? Das Leben hat dir die gegeben, was machst du? Geht es darum, dass du sie verlässt? Geht es darum, dass du etwas versuchst zu ändern? Oder geht es darum, dass du mit dem kannst umgehen kannst? Und dann kommt man relativ schnell aus dieser Opferhaltung raus und fährt einfach Gedanken machen, ja, was hat jetzt das mit mir zu tun, die Situation? Und was kann ich machen? Eben die Teilmacht, die ich schon mal erwähnt
habe. Wie viel Verbindung gibt es zum Weiterbildungsangebot von PA Bern? Also du hast gezielt sagen, schau, hier ist ein Link oder habt ihr also schon das gedacht? Wie wäre es mit dem Semesterangebot? Ist das eine Handlungsmöglichkeit?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir merken, da geht es um Klassenführung, dann sage ich ganz sicher, es gibt Kurs zu dem. Oder wenn man merkt, dass einer Lehrperson wichtig wäre, mal eine Auszeit zu haben, für zu reflektieren, wie will ich weiterfahren, dann ist sicher die Intensivweiterbildung ein wichtiger Punkt, wo man dort Raum und Zeit bekommt. Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Als Beratungsperson sehe ich eigentlich immer nur, wenn es Probleme gibt. Man könnte ja auch mal im Forum fragen, hey, schreibt mal, wieso ihr nach 30 Jahren immer noch gerne Schule gebt. Hast du Antwort auf die Frage? Wieso die Leute extrem lang und erfolgreich Schule geben und immer mit einem Lächeln im Gesicht?
Ja, ich denke, es ist nach wie vor ein unglaublich spannender Beruf, Kinder zu begleiten in ihrer Entwicklung. Spannend, weil man sehr viel Freiraum hat. Man kann sehr viel selber entscheiden. Es ist ein kreativer Beruf. Es ist ein Beruf, wo, wenn man ein gutes Team hat, man nicht allein ist, sondern miteinander unterwegs sein kann. Es gibt für mich ganz viele Gründe. Eben, du hast von Anfang von einem Lager erzählt, so ein Kind in ein Lager, das kann etwas Unschönes sein. Und ich meine, es sind immer zwei Seiten, wenn ich an das Lager denke. Ich kann mich erinnern, wie müde und dürre ich war nach einem Lager, aber auch wie erfüllt. Das hat ja immer beides. Und der Freiraum, den man hat, kann wunderschön sein und manchmal eine Belastung, weil dann der Freiraum am Sonntag immer noch gefüllt wird mit Arbeiten. Es hat ja immer beides. Und es kommt auch immer darauf an, welche Seite sieht man, wenn man über den Beruf redet.
Und gleich muss ich sagen, etwas, was ich finde, das wirklich keine andere Seite hat, ist einfach die Kinder zu sehen, wenn die mal glücklich sind. Also heute habe ich eben gerade Infos gegeben zum Lager und dann haben wir drei Kinder, sind zu mir gekommen und haben gesagt, merci vielmals, können wir ins Lager, ich freue mich so fest. Und da bekomme ich noch jetzt, es wird mir gerade warm ums Herz, weil ich denke, hey, man macht jeden Tag etwas und jeden Tag gibt man, schon nur wenn es einem Kind etwas Positives ist, das ist doch so etwas Gutes da für die Welt. Und ich glaube, da gibt es gar keine andere Seite. Ich glaube, das ist wirklich etwas an diesem Beruf, wo man nicht irgendwie schwarz reden kann, sage ich jetzt mal.
Ariel, hast du das manchmal schon, dass die Kinder, wow, Begeisterung, die Begeisterung, die du weitergibst, kommt wieder zurück und tut dich auch wieder antreiben?
Das ist natürlich das, was am meisten Freude macht, dass wie das ist angekommen, was ich gerne will. Also, dass ich geschafft habe, das auszulösen, die Freude auszulösen, die ich in mir hatte, die wie ihnen mitzugeben und die dann wieder zurückzubekommen. Dann merke ich so, da hat es geklappt.
Wenn jemand noch nie im Forum für Lehrpersonen war, wieso sollen sie mal schauen drin?
Es ist mittlerweile ein Nachschlagewerk geworden, weil so viele Fragen und Antworten drin sind, dass man ein Schlagwort eingeben kann und dann bekommt man höchstwahrscheinlich ein Beispiel oder mehrere, die zu dem schon gefragt wurden. Und da kann man wirklich den Gewunder stillen.
Ich kann euch sehr empfehlen, geht mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ins Forum für Lehrpersonen, hört rein. Oder wenn ihr sonst etwas über PH erfahren wollt, sie feiern dieses Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum. Wir haben auch in den Shownotes einen oder anderen Link auf die Forumsbeiträge, die wir heute diskutiert haben. Kommen wir noch zum Ausblick. Was steht in den nächsten Wochen an, Ariel?
Ja, es sind nicht mehr so viele Wochen bis zu den Sommerferien. wir haben noch einen Ausflug, den wir geplant haben, also die Schulreise. Und dann, ja, Schulschluss und dann irgendwann ist Sommerferien und planen für das nächste Schuljahr. Und sportlich gesehen natürlich die Saison, die im Juni anfängt.
Und du wirst ja dann als Klassenlehrer starten im August.
Genau, darum der grosse Aufwand, habe ich das Gefühl, dann in den Sommerferien für alles vorzubereiten, weil es das erste Mal ist, wo ich das so mache.
Ja, bei mir ist eben, wie gesagt, keine Woche, normale Woche, sage ich jetzt mal. Wir haben noch die Schulreise, dann gehen wir ins Lager, dann haben wir eben noch so Waldmärkte, die wir machen, der Sporttag kommt auch noch. Also es läuft einiges, aber eben, es macht Freude. Und dann eben die Sommerferien, wo sicher dann mal entspannt wird, ein bisschen abgeschaltet wird. Und dann freue ich mich auf das nächste Schuljahr und bin gespannt, wie viel das ich jetzt dann wieder vorholen kann. Weil eben, wie du, Ariel, hast gesagt, jetzt musst du wie alles mal aufarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich dort den Unterschied merke, schon nur vom ersten zum zweiten Jahr. Wie viel kann ich schon zücken? Wie viel muss ich wieder von vorne anfangen, weil ich gemerkt habe, es hat nicht verhebt oder ich will es jetzt gleich anders machen?
Gerard, was steht für dich in den nächsten Wochen?
Für mich ist das Quartal immer ein spannendes, weil da läuft die Intensivweiterbildung Quartalsangebot 1, wo es um Selbstkompetenz geht, wo wir die Lehrpersonen von der Frühlingsferien bis zu den Sommerferien begleiten. Die sind Montag, Dienstag und Donnerstag bei uns, Mittwoch und Freitag, je nach Pensum selber. Und daneben laufen Beratungen. Von dem her ist es immer ein intensives Quartal.
Das war die 17. Episode des Studi-Podcasts. Ende Juni wird die vorerst letzte Studi-Podcast Episode online gehen, lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Mitmachen, Gerhard Stähli. Merci Alina, merci Ariel. Ade miteinander.
Tschüss.
Ade.